Kauf Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
So, heute im Real Hope Talk habe ich Sam Jolik. Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren. Wir haben allerdings wenig Kontakt miteinander. Sam finde ich super spannend, hat viel zu erzählen. Sie hat viele Bücher geschrieben, macht Radio, hat eine ziemlich gute politische Einstellung.
Also heute, das ist heute eine mal Frage wieder der Perspektive.
Heute mal wieder aus der Kategorie zwei Stühle, eine Meinung. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Sam.
Ja, schön. Herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Und ich bin schon ganz gespannt, heute mal auf der anderen Seite eben nicht die Moderatorin zu sein, sondern ich bekomme Fragen gestellt. Herrlich.
Meine vielen indiskreten Fragen. Sehr gut, genau. Du, wir haben ja gerade, weil wir gerade so kurz uns warm gemacht haben, ein bisschen darüber gesprochen. Wir haben die Wahlen vor der Tür. Ich gucke jeden Tag rein. Ich gucke alles, was es so gibt. Mich macht's. Ich werde richtig sauer ein bisschen. Was beschäftigt dich gerade oder was denkst du?
Naja, ich beschäftige mich mit dem Thema, was unsere Politik anbelangt, schon viele, viele Jahre und habe mich dann auch explizit, als es ums Corona-Thema ging, auf den Weg gemacht, habe gesagt, gut, ich glaube, jetzt braucht's mal wieder ein bisschen investigativen Journalismus und Power da rein. Da ging's für mich schon hinzugucken, genauer hinzugucken, wer steht für was, auch tiefer zu graben, wo gibt's Verbindungen, wo fließen Gelder, wie wird eigentlich Meinung kreiert, und das konnten wir ja ganz wunderbar in den letzten 4 Jahren sehen. Ich sag nur mal die Woke-Agenda.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier auch, die Sabi hat mir so ein kleines Briefing geschickt, was ganz cool war. Und da steht unten drunter dieses LGBT. Ich muss das mal
ablesen. Ich kann es gar nicht aussprechen immer. Ja.
Da bist du auch nicht so dafür.
Nee.
Also ich auch nicht. Aber was beschäftigt dich, wenn du sowas mitbekommst oder wenn du das alles hörst?
Naja, dadurch, dass ich auch, wie gesagt, vor 4 Jahren oder noch länger eigentlich schon angefangen habe, mich zu beschäftigen und ja wusste, welche Welle kommt. Ich sage nur mal Agenda 2030. Und ich da zu dieser Zeit noch schulpflichtige Kinder hatte, war es mir schon wichtig, genau hinzuschauen, was in diesen Plätzen, wo die Kinder indoktriniert werden, mit ihnen gemacht wird. Ja, und na klar, mag ich es nicht, wenn meinem Kind plötzlich erzählt wird, es könnte sich ja auch irgendwie als irgendwas, als S fühlen, als Hund fühlen, als sonst was. Das hat ja Ausmaße angenommen mit dieser ganzen LGBT. Ich sag ja, ich kann es nicht aussprechen.
Dass, ich auch nicht.
Dass wir nicht hinterherkommen. Und das macht mir schon Sorgen. Also im Prinzip sollten wir ganz, ganz doll aufpassen auf unsere Kinder, auf die Jugend, auf die Menschen, die jetzt mit diesem Quatsch sozusagen rangezüchtet werden.
Jetzt kann es natürlich auch immer sein, dass wir oder ich mich auch in so einer Blase befinde, weil, weißt du, ich habe 3 Töchter, bin sogar Opa geworden und ich kenne keinen in meinem gesamten Umfeld, der wirklich sagt, Mensch, super, wir brauchen die dritte Toilette und wir brauchen dies oder wir inserieren nur noch, ich suche Mann, Frau, divers. Und also ich kenne irgendwie keinen. Also kann das sein, dass wir uns von so 10%, die auch fürs Gendern sind, auf der Nase rumtanzen lassen und die uns allen so ein schlechtes Gewissen machen, dass das die Leute irgendwie mitmachen?
Naja, das war jetzt eine Steilvorlage, diese Frage. Ich sage, alles, was gut bezahlt ist, läuft ja gerade. Und jetzt wird der Geldhahn, denke ich, auch nicht zuletzt dadurch, dass wir jetzt Herrn Trump in Amerika haben, die Verbindungen auch nach Deutschland, USA, Deutschland, wie das Spiel im Hintergrund aussieht. Ich glaube, das muss ich dir nicht erklären und vielleicht wissen das auch schon einige deiner Zuhörer. Das heißt, es wird sich das Blatt jetzt schon wenden. Und davor war es einfach alles auch finanziert. Wenn die Knete aus ist, schau mal, die Omas gegen rechts zum Beispiel. Kannst du nachrecherchieren. Ganz einfach. Wenn man ein paar Klicks und ein bisschen Kopf hat, kriegt man das aus dem Internet raus. Die sind finanziert. Die gehen nicht einfach nur so für sich auf die Straße. Also ein paar vielleicht, weil sie mitlaufen. Aber das ist alles durchfinanziert. Und wenn du Geld dafür kriegst, als junger Mensch, weil du dich sozusagen der linken Gruppierung, der Antifa oder sonst was zuordnest, weil du kriegst für jeden Auftritt als Demonstrant, kriegst du deinen Schein in die Hand. Na bitteschön, wie funktioniert es denn dann, lieber Gregor?
Naja, klar. Und man sieht ja auch die meisten Bilder irgendwie gefühlt aus Berlin. Wie gesagt, habe ich dir gerade schon erzählt, gerade hier Schlagabtausch mir angeguckt. Und das kann gar nicht sein. Also da, das Publikum, das war wirklich, das war nicht gut. Das war ZDF und das war so schlecht moderiert. Und also ich würde mir manchmal dann lieber wünschen, dann lieber kein Publikum, die die irgendwie klatschen, damit man sich objektiv seine Meinung machen kann.
Naja, auch das. Es gibt ein wunderbares Portal, das heißt rundfunkalarm.de. Ich mache mal Werbung, ist nicht meins, sondern es ist von Freunden. Die recherchieren ganz ausgezeichnet, was eben für Missstand in den Öffentlich-Rechtlichen passiert, weil wir bezahlen ja dafür. Du weißt ja, ne? GEZ und
ja,
so.
Ja.
Also
ja,
wir bezahlen dafür, dass der Warmklatscher vorher das Publikum, was entsprechend gecastet ist, und du kennst dich ja aus mit Castings, ne? Ich sag nur, ja, wir kennen uns seit 20 Jahren. Plaudern wir vielleicht gleich nochmal drüber, dass da entsprechend die Menschen auch ausgesucht werden, die da sitzen, dann werden die angeheizt und dann wird im Schnitt auch nochmal der Rest gemacht. Also ich mache Medien mit einem netten Team hier und ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, wie man Propaganda eben auch kreieren kann. Und noch sind die Öffentlich-Rechtlichen durch die finanziellen Flüsse, ich muss da immer wieder darauf hinweisen, schaut einfach nach, wer kriegt woher Geld. Da ja, sind sie dann ambitioniert.
Du, mir geht's einfach auch ein Stück weit darum, ich bin ein großer Freund davon, Meinung zu akzeptieren und
total,
auch über Meinung mich zu unterhalten. Und ich würde mich mit allen hinsetzen und mit allen sprechen. Ich bin kein Freund der Ausgrenzung. Und ich unterhalte mich auch genauso mit jemandem, der sagt, ich bin divers oder ich fühle mich als Hamster oder wie auch immer, weil mich das wirklich schon ein Stück weit interessiert, wo kommt sowas her. Aber das ist so verloren gegangen, dass man nicht komplett jetzt... sind wir relativ nah beieinander. Aber es gibt, ich würde auch so gerne mich mit Leuten unterhalten, die so eine ganz andere Meinung haben. Und ich sag dir jetzt ein Beispiel. Ich hatte gerade was gepostet bei mir und dann bin ich da sehr stark für angefeindet worden. Ich habe von Lagerfeld dieses so ein bisschen platte Ding reingeknallt mal, so nach dem Motto, wir können nicht 6 Millionen Juden vergasen und dann ihre größten Feinde ins Land lassen. Das ist, natürlich ist es ein bisschen platt oder so, aber das ist schon so ein bisschen, was ich da spiegel. Und dann haben da die Leute auf mich eingeschlagen und dies und das. Und dann habe ich denen angeboten, hey, ich finde es eigentlich ganz cool, wollen wir dazu nicht mal zusammen einen Podcast machen?
Kommt
so, da
keiner.
Waren die ganz schnell plötzlich so, nee, und wenn dann nur faktenbasiert und dann habe ich gesagt, ey, wenn wir uns im Restaurant kennengelernt hätten, dann hätten wir doch auch miteinander gequatscht und hier haust du nur einen raus.
Ja, ganz genau. Also ich bin da total bei dir. Es geht wirklich darum, dass wir wieder freie Meinung tatsächlich äußern dürfen, freie Meinung auch ja auch medial existieren darf. Und das wird uns ja auch gerade genommen, aber auch nicht zuletzt von oben runter. Der aufdiktiert, so Wortfindungsstörung ja, gerade. Also ich bin voll bei dir. Ich möchte mich mit Leuten auch auseinandersetzen, die eben komplett eine andere Meinung haben, weil manchmal kriege ich ja richtig gute Impulse davon und kann darüber reflektieren und dann, ach ja, vielleicht ist das ja auch ein interessanter Weg. Aber wie kann eine Minderheit wirklich so derart, also ich bleib jetzt mal bei diesem divers und sich als Hund fühlen oder sowas, wie kann das so sehr in den Vordergrund gespielt werden, dass wir unsere Kinder in so eine Mühle damit lassen müssen? Das ist doch nicht normal. Und warum dürfen wir nicht konservative, vielleicht auch christliche Werte einfach pflegen? Warum soll uns das genommen werden? Da muss ich einfach die Gegenfragen stellen. So wie die anderen dürfen, müssen wir doch auch dürfen. Und nein, du darfst heute nicht mehr deine Meinung sagen. Und sogar bei uns am Mikrofon, im Radio, müssen wir sehr genau überlegen, wie wir formulieren. Weil wir eben nicht öffentlich-rechtliche Meinung haben und vielleicht klingelt's morgens um 6 und ich muss im Bademantel stehen. Du weißt schon, was ich meine.
So, ich weiß, was du meinst. Nee, also das macht mich auch wirklich zunehmend saurer, weil ich komme ja aus einer Generation, wo wir einfach alles im Fernsehen miterlebt haben und da waren die Diskussionen, wo man noch rauchen durfte in Talkshows, einfach auch hitzig. Aber danach haben die auch normal sich die Hand gegeben, weil sie wussten, es ging irgendwie um eine Sache und nicht um die Person. Es wird heute alles auf eine Person runtergebrochen, andere Meinung, du bist sofort ein Nazi, du bist ein Idiot. Gregor, wie kann man nur so, also das wird wirklich mal so ein persönlicher Angriff. Es wird einem immer der Intellekt abgesprochen und das ist, das gefällt mir einfach nicht und das würde ich mir gern wünschen, dass man wieder so ein bisschen mehr Streitkultur bekommt, weil auch so, weil du vorhin Corona gesagt hast, auch alleine so eine Themen, wie das Menschen auseinanderbringt, mangels ja, Toleranz. Mir ist das wirklich völlig egal, ob jemand sagt, du, ich will mich 10-mal impfen lassen und einen Booster, mir geht's damit besser, ich habe ein anderes Gefühl. Oder wenn einer sagt, nee, ich will mich da jetzt nicht impfen lassen. Oder also eine Sache, also was ich nicht gut finde, ich bin schon ein Freund, der sich auch, wenn ich ins Flugzeug steigen muss und die sagen, hey, bitte trag eine Maske, dann trage ich eine Maske und sage einfach, okay, die 2 Stunden kriege ich damit auch rum und es ist in Ordnung. Ja, also das sind so Themen, damit habe ich kein Problem. Aber ich möchte frei über mich entscheiden können.
Ja.
Das finde ich schwierig.
Ja, definitiv. Und es war ja wirklich so ein Einläuten, also zur C-Zeit, also richtig mit dem Gong auf die 12 zu gucken, wie können die Menschen in eine bestimmte Richtung oder in ein Gatter gelenkt werden und wer macht wie mit. Eigentlich war Corona für mich ein ganz großer Intelligenztest. Und dass wir jetzt trotz der RKI-Files, die offengelegt sind und all der Dinge, die aufpoppen und jeder kann sich 5-mal durchbratwursten lassen und wie er möchte, ja. Jeder soll für sich selber entscheiden, ob er sich den Pieks holt oder nicht. Aber dass das quasi von oben runter gemacht wurde, ist eine Frechheit. Und dass jetzt nicht hingeguckt wird, wo klar ist, dass das nicht alles richtig und gut war, das finde ich noch viel schlimmer. Es ist Zeit aufzuräumen.
Ich glaube, die wollen einfach die Leute auch damit nicht mehr überfordern. Also ich glaube, die Leute, erstens habe ich ja immer noch diese Meinung, dass ungefähr 95% der deutschen Bevölkerung komplett bescheuert sind. Das darf ich zwar auch nicht laut sagen.
Das hast du gesagt.
Das habe ich gesagt. Und darum wahrscheinlich einfach Mund abwischen und sagen, okay, kack, 2 Jahre und durch da. Also ich rede gar nicht mehr drüber. Für mich passiert es irgendwie gar nicht. Ich war damals in Dubai irgendwie und da war das größte Epizentrum die Uber-Fahrer. Weil da sind sie irgendwie alle rein und irgendwie habe ich es mir da auch das erste Mal geholt und du, ich habe mir Miso-Soup reingepfiffen und dann war das in Ordnung. Ich will es jetzt nicht ja, pauschalisieren, ich versuche jetzt einfach auch ein Stück lustig zu sein. Also,
in Ordnung. Wir können auch vom dem C-Problem wieder wegspringen, wir wollen ja auch nicht hier in der alten Grütze rumrühren für auf unsere Zuhörer.
Fall, auf keinen Fall. Du, was mich interessiert ist, und zwar, ich habe eine liebe Freundin von mir,
ja,
die ist verheiratet und die konnten keine Kinder bekommen und sie haben sich auf eine Adoptionsliste gesetzt und dann haben sie irgendwie nie wieder so richtig irgendwie was gehört und dann waren die irgendwie gerade beim Skifahren und plötzlich kam ein Anruf, ja, wir hätten jetzt ein Kind für sie, das ist nächste Woche da.
Ja.
Und die so, wie? Und dann sind die wirklich, also dann haben die praktisch das, was jeder normale Mensch, nicht falsch verstehen, schwangere Mensch macht über gefühlt 10 Monate und man beschäftigt sich mit Sachen, mussten die innerhalb von einer Woche alles erledigen. Also ja. Babygrundausstattung
so
und alles.
So geht das.
Jetzt habe ich ja mitbekommen, es ist ja auch kein offenes Geheimnis, du hast 2 Kinder adoptiert, mhm, die sind jetzt schon aus dem Gröbsten raus, wie du mir gesagt hast. Aber wie waren das damals? Also
na, ähnlich. Also es geht tatsächlich so, dass man ja einen Prozess durchläuft beim Jugendamt und dass man dann eben geprüft wird. Das ist auch ein relativ langwieriger und intensiver Prozess. Zumindest war das zu meiner, unserer Zeit damals so. Und wenn du dann sozusagen approved bist, dann kommst du auf diese Liste, ja, bei deinem Jugendamt, wo dann, wenn dann ein entsprechendes Kind, was auch zu deinem Profil passt, geboren wird oder es ist eben schon ein Kind da, weil da gibt's auch so bestimmte, die nennt sich 8-Wochen-Frist, ja, also es kann sein, dass ein Kind schon in einer Pflegestelle ist und nach den 8 Wochen erst dann an die entsprechenden Adoptiveltern gegeben wird. Aber können wir gerne gleich ein bisschen näher rein, wenn es dich interessiert. Fakt ist, du kommst auf diese Liste und du weißt nicht, wann es passiert. Ich war nicht untätig, muss ich sagen. Ich habe mich immer wieder auch in Erinnerung gebracht beim Jugendamt. Ich war auch mit meinem Partner nicht nur auf einer Liste, sondern wir haben uns da auch deutschlandweit Gehör verschafft und das ist auch in Ordnung gewesen. Ich weiß nicht, ob die Jugendämter das heute noch machen. Meine Tochter ist mittlerweile 20, mein Sohn ist 17, nur um das mal aufzulösen. Also wirklich aus dem Gröbsten raus, das Schlimmste kommt noch. Und ja, so war das dann, dass ich da so ein bisschen auch für mich auf eine Art dran geblieben bin und dran rumgeschraubt habe. Gefühlt, ja, also ich bin so ein Mensch, ich habe gern die Kontrolle, ja, und ich weiß gern, was passiert oder ich bin auch jemand, der dann nach vorne geht und irgendwie gucken will, wo kann ich noch Stellschrauben irgendwie nutzen. Und dann kommt aber dieser Anruf einfach so aus dem Nichts, ja, und dann musst du mal losmachen. Dann hast du, wenn es gut läuft, eine Woche und dann alles. Von Babywagen kaufen über, ja, halt alles, ja, komplett einmal alles bitte.
Wie ist schon aufregend. Das? Weil, also es gibt ja so diese These, so dass natürlich auch Genetik mit übertragen wird, aber auch viel da, wo man aufwächst, übernimmt man fast teilweise sogar noch mehr als die Genetik. Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn und das ist der Faktencheck, übersteht's nicht. Aber
ach, Minkai oder wie sie gleich heißt da. Und keine Sorge,
aber erwischst du dich in deinen Kindern?
Also, ja, also und umgedreht. Also ich muss dazu sagen, meine Adoption war eine offene Adoption, beziehungsweise ich habe mich bewusst entschieden, dass meine Kinder von Anfang an wissen, dass sie adoptiert sind. Und ich habe auch die leiblichen Mütter in diesem Fall mit eingeladen. Die Väter wollten so gar nicht, die leiblichen. Und die leibliche Mutter meiner Tochter kommt übrigens aus Kitzbühel. Schöne Grüße, falls ihr es hier hört, man weiß es ja nicht. Die hat letztens zu meiner Tochter gesagt, also wenn du mich anrufst, weiß ich immer nicht, ob Sam dran ist oder, also die Stimmen sind so gleich. Also alleine das Stimmbild, die Art und Weise, wie sich meine Tochter artikuliert, auch die Optik, ja, als sie so 12, 13, 14 war und wir sind im Reitsport unterwegs und auf Turnieren und so. Also die Leute haben das gar nicht übereingekriegt, wie, es ist doch nicht adoptiert, sieht doch aus wie du. Also dein kleines Du, ja, Mini-Mi.
Ja, ich, weil das ist so, was mir so auffällt, unsere Kleine, also meine Kleinste ist 6. Mhm. Und wir hatten immer jemanden, die so bei uns war. Ich habe immer so gesagt, eine große Schwester, die einfach so uns begleitet hat im Urlaub und die einfach wirklich immer da war. Also echt eine 40-Stunden-Woche, weil ich das einfach ganz angenehm finde, wenn man mal so zwischendurch irgendwie mal was machen kann. Aber nie, nicht auch wieder falsch verstehen, wir bringen die immer trotzdem alleine ins Bett und so. Also wir sind nicht die, die dann, ich trinke nicht mal mehr, ich bin total langweilig. Aber wir hatten immer gerne jemanden tagsüber so mit dabei oder wenn man in Urlaub gefahren ist, dass man noch mal ein bisschen länger frühstücken kann. Und meine Kleine hat teilweise die Mimik von der Jessie. Und das ist so lustig, weil dann gucke ich sie so an, wenn sie so mit mir spricht, dann denke ich, ey, das ist ja eigentlich so teilweise so die Mundbewegung von der Jessie. Und darum glaube ich auch so, man, die Menschen, mit denen man viel zu tun hat, da übernimmt man dann teilweise wirklich viel mehr, als so die vielleicht die Genetik mitgegeben wird.
Definitiv. Also kann ich 100% unterstreichen und sehe ich ja in meinen Kindern, wenn du dann die leibliche Mutter meiner Tochter siehst, dann ist das optische Bild, was wie meine Tochter jetzt aussieht, wirklich eine Kopie, kann es von mir sein. Ja, jetzt wo sie ein bisschen älter wird, wird's ein bisschen mehr, kann ich da auch noch die Mama drin sehen, aber eigentlich ist es meine Kopie, ja, definitiv. Also auch der ganze Körperbau und wie sie sich entwickelt hat, ja. Ich bin ja eine sehr großgewachsene Frau, meine Tochter ist jetzt 1,81, ja. Also es ist irgendwie passt sie und ihre leibliche Mutter ist halt kleiner, ja? So, also es ist irgendwie hat es sich angepasst und ich glaube natürlich von der Attitüde und das geistige Gut. Das ist ja klar. Die Kinder gucken sich ja bei uns ab. Die lernen ja von uns. Und dann kopieren sie am Anfang. Und dann, klar, transformieren sie vielleicht ein paar Dinge, entwickeln Eigenheiten oder sowas. Aber letztlich sind sie ja, sie sind ihre Eltern und ein bisschen mehr. Und die Eltern sind dann eben die, die gerade da im Umfeld sind und sie an der Hand haben und sie aufwachsen lassen. Ja.
Und merkt man da einen Unterschied so von dem Thema so Liebhaben? Also wenn jetzt ja plötzlich jemand, weißt du, normalerweise bereitet man sich da ja gemeinsam irgendwie drauf vor und dann hat man diese Bindung oder sowas und plötzlich hast du ja jemanden, der wohnt jetzt bei dir.
Ja, genau.
Wie ist denn das so ein Aufbau?
Naja, also, ich habe ja
sofort oder
ja,
oder
wie? Also so ein Baby in den Arm zu bekommen, da geht ja jeder Frau, glaube ich, direkt der Milcheinschuss los, ohne vielleicht vorher also die Tragezeit zu haben. Nein, also das war bei mir sofort bon da, ja, einfach pure Liebe für das Wesen. Tatsächlich kann ich dir ja aus meiner Welt nicht wirklich eine Antwort geben, weil ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, ein leibliches Kind geboren zu haben. Also ich habe halt eben wirklich das in diesem Leben nicht haben dürfen. Ich liebe, also wenn ich hätte sagen können, ich kann die Kinder selber gebären, dann hätte ich genau diese gewollt. Weißt du, was ich meine? So ist das Gefühl bei mir. Und ich habe mich ja irgendwann mal auf den Weg gemacht, auch mit einem Buch, Herzmama. Wir haben ein paar Bücher auch geschrieben. Und bei Herzmama bin ich halt auch losgegangen, weil ich genau das am Anfang wissen wollte und habe Mütter auch interviewt, die sowohl adoptierte als auch leibliche Kinder haben. Und bei allen war der Tenor im Grunde, wenn du dieses Kind in die Arme bekommst, dann ist diese Liebe einfach da. Also das wächst einfach dann auch ja richtig zusammen. Und so ein Baby zu bekommen, das ist Bärm. Also war es bei mir zumindest.
Also ich merke das gerade, ich bin ja jetzt erst 53. Und ich bin jetzt Opa geworden.
Das ist auch schon krass. Du. Mein Bruder ist auch gerade Opa geworden. Der ist 46.
Und weißt du, was so lustig ist? Jetzt hast du diesen kleinen Scheißer auf dem Arm und der ist ja von meiner Tochter und meinem Schwiegersohn. Und dann schnuffelst du an dem und riechst dem am Kopf und weißt du, so das, was man so macht. Und das ist schon echt ein feines Gefühl. Und das ist wirklich, es ist gut, auch Opa zu werden. Also du wirst es ja auch irgendwann erleben.
Ja, du kannst es ja dann auch wieder weggeben, ne? Wenn man so wie 50 ist, irgendwann ist man ja auch mal froh, wenn man schon bestimmte Prozesse durch hat, oder? Jede Nacht jetzt irgendwie dann noch raus.
Boah, ich sag dir aber eins, also wir haben ja, unsere Tochter ist ja, also ich habe ja 6, 15 und 28. Mhm. Und unsere Kleine ist jetzt 6 und die sagt, du, sag mal, was ist denn hier eigentlich? Wollen wir nicht noch vielleicht noch Geschwisterchen nachlegen? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so abgeneigt.
Ach, okay, cool.
Also weil mir geht die Zeit so schnell rum. Weißt du, jetzt ist sie schon wieder 6.
Schande, ne?
Es ist so dieses so, ich
hatte
bin ja
das aber auch letztens, dass ich so dachte, oh, ich will noch mal, dass du klein bist, habe ich zu meiner Tochter gesagt. Und sie so, ja, ich würde auch gerne noch mal wieder klein sein. Weil die natürlich jetzt im echten Leben ankommt mit Ausbildung und sich kümmern. Und wir haben ja auch Pferde. Und dann ist da ein ganz schönes Paket drumrum und so alles selber machen. Naja, dann war sie zwischendurch schon mal ausgezogen. Die erste große Liebe. Ja, dann habe ich so gedacht, musst du wirklich ausziehen? Ja, muss ich. Und ein Dorf weiter, ja, hätte man ja auch fahren können. Dann kam sie wieder zurück, Mama, jetzt bin ich wieder hier. Also das Leben hat sie schon. Sagt sie manchmal, nee. Oh, ich wäre gern noch mal klein.
Ja, mir geht das so schnell, weißt du, weil dieses Schmusen und so hört dann halt auch irgendwann auf. Also ja. So, das ist am Anfang, weißt du, immer Knuddeln und dies und das. Und oder du korrigierst mich und bei euch, es wird immer noch viel geschmust, aber so meine mittlere Tochter, die ist so.
Nee, das ist auch uncool, ne? Also für den 17-Jährigen, wie uncool ist das denn, wenn Mama auf einmal auf der Straße, ach komm und lass dich mal knuddeln oder Händchen halten laufen, ist da auch nicht mehr.
Schade. Ja. Deshalb, ich glaube, ich brauche noch ein Kind, damit ich so lange wie möglich auszögere.
Wir halten das mal fest. Ich hoffe, deine Frau hört gerade mit. Live on tape, ja?
Du hast auch ein Buch geschrieben, Böse Mutter, gute Mutter. Mhm, ja. Was ist denn das? Also ich weiß, was eine böse Mutter ist.
Ja, tatsächlich habe ich ja auch eine Ausbildung gemacht, also zur Körperpsychotherapeutin. Ich habe mich aufgrund der Kinder auch in verschiedenste Themen reinbegeben, weil ich sie bestmöglich auf ihrem Weg auch als Adoptivkind, am Ende müssen wir ganz ehrlich sein, sie haben halt ihre Herkunftsgeschichte und es gibt immer noch leibliche Eltern, die da sind. Das heißt also auch familiensystemisch, also ich bin halt auch Familiensystemtherapeutin, aber alles nur, ich habe mir das Wissen angeeignet, um es für uns in der Familie bestmöglich zu nutzen und habe dann diese Bücher geschrieben, weil ich das Wissen halt gerne nochmal verarbeiten wollte und den Menschen reichen, die eben ein ähnliches Thema haben. Böse Mutter, gute Mutter zielt darauf ab, dass du ja letztlich ja als Urquelle für dein So bin ich deine Mama hast. Das kann gut sein, das kann auch schlecht sein. Aber Fakt ist, also es gibt ja diese Charaktertypologien, hast du vielleicht auch schon von gehört, wo wir eine Prägephase haben von intrauterin, also im Mutterleib, geht's schon los mit der Prägung, bis zum ungefähr 7. Lebensjahr. Das heißt, die ersten Jahre sind wirklich, das Kind schaut aus den Augen der Mutter in die Welt und schaut auch aus den Augen der Mutter auf den Vater. Also die Interaktion wird quasi vom Kind beobachtet, wie geht Mama mit Papa um und umgedreht. Und das macht uns dann am Ende auch zu den Menschen, die wir sind. Ungefähr ab dem 4. Lebensjahr gehen dann die Kinder energetisch gesehen oder eben auch in ihren Aktivitäten zum Papa und checken so aus, was passiert denn da, was kann ich denn da lernen. Und die Töchter gehen dann wieder zurück. So ab 7, weil sie wollen ja Frau werden und das große Vorbild ist im besten Fall das Gute, die Mama und die Söhne bleiben dann beim Papa und fahren coole Autos vielleicht und machen Business oder beschützen ihre Mädels oder was auch immer. So, und da habe ich mich mit beschäftigt, sehr, sehr intensiv, warum wir quasi heute sind, wie wir sind und habe mich eben mit dem Buch Böse Mutter, gute Mutter auch ein bisschen provozierend dann da der Öffentlichkeit gestellt.
Ich habe dazu, zu diesem Thema, also ich habe das immer jahrelang bei mir so ein bisschen unterdrückt und alles so in mir, so mit mir selbst ausgemacht. Dann hatte ich eine Zeit, da ist mein Bruder zu mir gekommen nach München und wir haben zusammen gewohnt. Dann haben wir so gemeinsam uns ein Stück weit therapiert und viel über unsere Kindheit gesprochen. Und ich habe ja jetzt auch gerade ein Buch geschrieben und habe da auch sehr viel so reingeschrieben, was einen so wirklich beschäftigt. Und das finde ich, also mir hat's gut getan. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man darüber einfach immer spricht.
Ja, die Bücher waren eigentlich meine eigene Therapie. Also es war das Verarbeiten dieser Themen. Jetzt hatte ich ein Riesenglück. Ich hatte einen tollen Buchagenten. Ich hatte einen Verlag, also Mosaik Bar Goldmann hat eben mit mir gearbeitet für diese Bücher. Wut tut gut kam dann noch danach. Da bin ich nochmal in die Körpertherapie auch reingegangen, ein Aufbau, sage ich mal, zu böse Mutter, gute Mutter, weil man im Körper eines Menschen lesen kann, wo sind seine, ich sag mal, Baustellen, ja, wo sind Problemthemen, also gesundheitlicher oder Heilungsnatur, und wo ist der Ursprung in der Psyche dafür? Weil jede Krankheit entsteht ja eigentlich, ich sag's jetzt mal, platt im Kopf.
Ja. Jetzt mache ich auch schnell nochmal Werbung. Mein Verlag heißt Glockenbach Verlag. Weißt du, sonst sind die Dinge sauer, wenn ich nichts sage, weißt du, ja. Dann sagen die, hey, Gregor, hättest du auch mal sagen können. Okay, jetzt habe ich gesagt.
Dann könntest du auch rauspiepsen, ne, bei mir.
Ein Ding muss ich jetzt trotzdem leider nochmal loswerden. Ich habe ja auch ein Pferdemädchen, ja, zu Hause, und zwar meine mittlere Tochter. Und es gibt ja so bei uns Chauvi-Kerlen so einen Spruch: Willst du deine Frau loswerden, kauf ihr ein Pferd. Weil, und ich kann es immer nur wieder so lustig sagen, immer wenn ich bei meiner mittleren Tochter anrufe, ich bin gerade auf dem Weg in den Stall, ich kann nicht telefonieren, oder ich konnte nicht rangehen, ich war im Stall.
Oder ich sitze gerade auf dem Fiat, kann mir später telefonieren.
Nee, da ist sie so, sie macht das Ding im Stall aus.
Oh,
das
Pferd, noch? Das Telefon. Oh, sehr gut.
Nee, die ist richtig so, also die macht aus. Und aber was ich mir immer vorstelle, weißt du, wenn ich eine Frau damals kennengelernt habe oder wenn ich jemanden toll fand, dann bin ich immer viel und so. Und wenn du so ein Pferdemädchen, und korrigier mich, kennenlernst und du sagst, ey, komm, wir fahren jetzt spontan an Gardasee.
Nee.
Ja, aber wir müssen noch mal schnell in den Stall. Ja. Oder nee, ich kann nicht, weil da kommt irgend... Also,
und wenn du dich nicht als TT eignest, dann bist du auch raus. Also TT, Turniertrottel, ja, also meine Tochter ist auch noch Turnierreiterin, sehr ambitioniert, und dann ist auch nicht nur ein Pferd im Stall, sondern wir haben über 10 Jahre ein Therapie- und Trainingszentrum für Pferde gehabt hier in der Familie und haben Pferde gezüchtet, auch für Hengstkörungen etc. pp. Und Pferde einreiten. Da war sie von klein auf, sie ist damit groß geworden, ist da reingewachsen, und das ist geblieben. Also ich muss sagen, ohne Pferde geht bei ihr nichts, und die Männer werden danach gecastet, ob sie tauglich sind, auch ein Pferd zu führen, zu halten, zu verladen und auch den Stallgeruch zu ertragen.
Ja. Aber wie ist denn das als Pferdemädchen? Weil, also ich bin bei meiner Tochter dann natürlich ab und zu mal mitgegangen, ja. Und also auch hier in Kitzbühel, da gibt es so ein Ding, da konnte man ganz gut mitgehen. Und da waren dann teilweise auch Jungs, die geritten haben. Und aber
die haben eine gute Quote, ne?
Die waren, ja, also, aber die waren alle echt komisch.
Die Jungs?
Also sind Männer oder Jungs, die reiten, sind die komisch? Weil ich lieb's zu pauschalisieren.
Ja, würde ich jetzt gar nicht so sagen, sondern du hast in den jungen Jahren sind's eher weniger Jungs, und du machst vielleicht den Stempel komisch drauf. Die sind vielleicht ein bisschen, sagen wir, ich würde sie als empathischer auch einstufen erstmal, feinfühliger oder auch den Pferden so zugewandt, vielleicht auch manche ein bisschen mädchenhaft, habe ich das jetzt gesagt? Na egal. Fakt ist aber, dass dann kommt irgendwie so ein Ausschuss später, und wenn es dann in den Turniersport geht oder auch in den Semi-Profi-Bereich, dann kannst du ja auch sehen, hast du wieder die Jungs, die Kerle, die es wirklich rocken, gerade auch im Springsport oder in der Vielseitigkeit oder so, da wird es dann eher weniger mit den Mädels. Also das wandelt sich, ja.
Also mein Bild Pferd gleich Cowboy, das ist dann nicht so.
Nee, da müssen wir eher nach Amerika gucken und das dann auf die Mustangs und dann das Spiel der Quarter Horses und des Westernreitens, das ist eine andere Fraktion. Also in der sind wir auch nicht unterwegs gewesen.
Hast du Yellowstone geguckt?
Nee,
Ah, okay, weil das ist so, da kriegt man richtig irgendwie Bock aufs Reiten. Also, aber nein, ich habe Angst vor Pferden. Ich finde, Pferde sind vorn und hinten gefährlich.
Ja, hinten vor allen Dingen, ja.
Genau. Du, bei uns ist auch immer noch mal so eine ganz wichtige Frage, weil wir sind ja auch, oder ich sag ja auch immer, dass wir auch so ein bisschen mal über Immobilien reden. Mhm. Also auch keine Angst, es wird nicht kompliziert. Aber wenn du jetzt, oder wenn ich die Frage stellen würde, pass auf, Geld spielt keine Rolle, du kannst ausflippen.
Ja.
Wie sieht deine Traumimmobilie aus und wo müsste die im Idealfall sein?
Also tatsächlich beim Ausflippen würde ich nicht nur eine Immobilie als ein Objekt sehen, sondern ich kreiere in meinem Geist eine ganz eigene Siedlung oder eine ganz eigene für eine Gemeinschaft. Also ich könnte mir eine komplette Gemeinschaft vorstellen, die auch in einer eigenen Stadt. Ich rede hier nicht über die 15-Minuten-Städte, bitte schön, die alle mit Kameras und überall, sondern ich würde es eher anders sehen, dass wir das, was die 15-Minuten-Stadt hergibt, runter oder umwandeln und das für uns mit den konservativ christlich werten, denkenden Menschen machen und ausprobieren, wie man sich da austoben kann und wie auch interessante Gebäude, ob nun in die Erde gebaut, ja, und irgendwelche Langgebäude, dass man so alte deutsche Bauten wieder mit dazu nimmt. Ich finde Fachwerk mega, aber dass man so eine bunte Siedlung kreiert, wo Moderne und das Alte miteinander kombiniert wird und auch Technologien sein dürfen, aber nicht um den Menschen zu bewachen, zu beschatten, sondern zu unterstützen.
Also du willst aber viele Leute dabei haben.
Ja,
also du denkst
ja,
Community.
Ich denke an Gemeinschaft, ja.
Du, ich muss jetzt echt ganz blöd fragen, was ist eine 15-Minuten-Stadt?
Kennst du nicht? Agenda 2030? Klaus
Verdammte
Schwab?
Kacke.
Hey, kann man kurz ein bisschen googeln.
Entschuldige bitte, ich habe noch Realschulabschluss. Also,
ja,
wie soll
gut.
ich das wissen?
Ja, mach doch nichts, Gregor. Es geht darum, dass wir doch über Herrn Schwab erfahren durften, sie werden nichts besitzen und glücklich dabei sein. Und dass der Plan war, dass es Städte gibt, die sogenannten 15-Minuten-Städte, wo du auch, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, ja, deine ID-Card hast, da wird dann alles dran geknüpft und dann hast du deine Zonen, in denen du dich bewegst. Damit war natürlich auch der Anfang. Unsere grüne Politik war ja auch schon, dass bestimmte Straßen dicht gemacht werden sollten. Auch Berlin hat da Straßen, wo du dich fragst, warum sollen die plötzlich mit Lastenfahrrad nur noch befahrbar sein und so. Das waren sozusagen die Anfänge für das Planen, dass es diese Zonen geben sollte, wo die sogenannten 15-Minuten-Städte auch entstehen. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch passiert. Und das hat aber wieder andere Gründe, wie wir ja eingangs zu unserem Gespräch hatten, weil sich in Amerika auch der Wind dreht. Und das kann man ja aber nutzen, die Idee zu sagen, wir haben einen komprimierten Platz, wo Gleichgesinnte zusammenkommen, wo die sich auch baulich austoben dürfen und wo die vielleicht sogar unter ihren eigenen Regeln und Gesetzen miteinander sein dürfen. Das wäre für mich so eine bei alles Geld der Welt. Und es gibt Länder, in denen ist das möglich. Also auch von der Gesetzgebung her kannst du, darf ich das böse Wort Russland sagen? Also in Russland gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, per Dekret, ja, ist das so, dass du da eigene Privatstädte sogar bauen darfst. Und da darf das passieren. Dann gibt es auch Verordnungen in anderen Ländern. Also ich habe mich da durchaus auch schon ein bisschen mit beschäftigt, wie du merkst.
Die haben ja auch viel Land. Da kann man, da fällt es auch gar nicht auf.
Da gibt's einiges, ja.
Ist dir Geld wichtig?
Ja und nein. Also ja, weil wir brauchen es, damit wir von A nach B kommen, damit wir unsere Liebsten versorgen können, damit wir irgendwie entspannt sein können. Wenn es eine Welt gäbe, in der wir, und ich glaube, die Menschen sind noch nicht so weit, ohne Geld miteinander so leben können, dass jeder aber das haben kann, was er braucht, dann wäre ich auch dabei.
Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und ich möchte mal die Geschichte aus meiner Warte erzählen und du korrigierst mich, weil es ist ja eine 20 Jahre her. Das heißt, ich war ja Tauchlehrer und bin wiedergekommen und habe gedacht, Mensch, was kann ich? Ich kann eigentlich nur tauchen und Immobilien. Und dann habe ich mir irgendwie eingebildet, ich möchte irgendwas mit Medien machen und fand das irgendwie so total cool und irgendwie sowas. Und dann habe ich ein Praktikum, ich sage jetzt bewusst alles keinen Namen.
Ja, okay, wir bleiben auch dabei.
Dann habe ich eine Redakteurin überredet, ob ich nicht bei ihr so eine Art Praktikum machen kann, um so reinzuschnuppern, weil ich so dieses Thema coole Beiträge irgendwie ganz gut fand. So, und dann hat die gesagt, ja, wir müssen irgend so ein, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, irgend so einen Shopping-Beitrag machen in irgendeiner einer Boutique in Hamburg. Und da brauchen wir ein Model dazu und die muss sexy sein und die muss irgendwie cool sein und die muss das irgendwie so bla bla bla. Und dann weiß ich gar nicht, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, aber irgendwie warst du dann plötzlich da oder die haben dich, ich weiß es nicht mehr, und die haben dann so doofe Sachen von dir gefordert und
die
du
ich
hast
nicht
dann
gemacht habe.
Du hast sie, glaube ich, aber nicht hundertprozentig gemacht,
nee,
oder?
Nee, ich habe sie nicht gemacht.
Du hast dann nämlich gesagt, Arsch lecken und bist gegangen.
Ja.
Und danach ist die Hölle über mich zusammengebrochen, was ich denn da für eine unprofessionelle Braut an den Start bringe.
Zickige Tante.
Und wie die diesen gesamten Dreh boykottieren konnte und alles ging in die Hose. Und ich habe danach auch übrigens auch das Handtuch geschmissen. Also das war sowohl für dich der Abgang als auch für mich der Abgang.
Ja,
genau
mich,
an diesem Tag.
Ja, genau, an dem Tag war es der Abgang. Aber da war doch noch diese andere Geschichte, da ging es doch um, irgendwie sind wir uns doch zweimal über den Weg gelaufen oder das war erst ein Casting, wo mein Allerwertester gecastet wurde. Also dazu müssen wir sagen, ich habe als Model in Hamburg gearbeitet und es gab halt immer wieder auch Aufträge für Commercials, also Werbedrehs, wo man auch ganz gut Geld verdiente. Und unter diesem Aspekt wurde ich sozusagen zu dir avisiert. Ja, mir wurde verkauft, das wird ein Werbedreh und es ging irgendwie, weil ich sehr lange Beine habe und auch immer wieder als Beinmodel genutzt wurde, ging es irgendwie um eine besondere Strumpfhose und Wohlfort und ein guter Name. Huch, wir wollten keine Namen sagen. Und ein guter Name, wir machen Pieps drüber nachher. Und dann war das aber kein Werbespot, sondern das war wirklich so billigste, bitte auf der Straße mal langlaufen an der Alster und schauen, wie die Bauarbeiter reagieren auf, wenn du hier halb bekleidet irgendwie rumrennst. Und ich weiß gar nicht, wofür der Beitrag am Ende sein sollte. Also es hatte nichts mit einem Werbespot an sich zu tun. Und dann habe ich halt gezickt und habe gefragt, warum man mich für so einen Krempel ruft und dass ich auf das Niveau dann nicht mitgehe. Ja, und dann
aber
waren wir raus.
Aber das war auch noch damals so krass, da hatten die halt da diese Redakteure mit wirklich Scheiße wirklich wahnsinnig viel Geld verdient.
Naja, es hat
also
funktioniert,
es
ja die hatte
nur
die Macht.
So eine Sachen, die, ja. die heute nicht mehr funktionieren, abgesehen davon, dass dafür auch nicht mehr so viel Geld bezahlt wird, aber die haben sich ja damals dumm und dämlich bezahlt. Also du weißt genau, welche ich meine.
Ja, genau.
Und
wollte auch gerade einen Teppichladen erwähnen, aber ich lasse es.
Auch. Also die haben wirklich richtig viel Kohle verdient. Und auch mit ich habe da neulich mit drüber gesprochen, hier, den kennst du auch, den kann ich sagen, weil mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht, der Schommi.
Ach Gott.
Als ich mit ihm darüber gesprochen habe, das waren halt andere Zeiten.
Ja,
also
definitiv.
Da ging noch viel mehr irgendwie.
Ja. Definitiv, es war schon verrückt. Ich meine, es war auch die Zeit, in der Brust-OPs dann liefen im Fernsehen und die Mädels wurden nicht nur teuer dafür bezahlt, dass sie mitmachten, sondern haben auch gleich noch das Silikon gesponsert bekommen. Und das war irgendwie so Trash-TV vom Allerhärtesten, was losging. Ich weiß gar nicht mehr, was heute läuft, denn ich schaue seit Jahren kein Fernsehen mehr. Und auch ich bilde mir meine Meinung auch nicht über die Bild-Zeitung. Also von daher, ja, es hat sich doch einiges verändert, muss ich sagen. Aber es war lustig. Komm, wir waren jung, wild und brauchten das Geld. Und haben auch gewusst, wann ein Ausstieg dran ist.
Ich brauchte wirklich das Geld. Und das Coolste war damals, ich bin immer damals um 23 Uhr zum Axel Springer Verlag gefahren und habe dort die Bild-Zeitung abgeholt. Weil die ist dann druckfrisch rausgekommen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe die durchgelesen, dann habe ich in Köln angerufen und denen erzählt, was da drin steht, weil damals gab's ja noch nicht so Internet, dass du sofort aktuell warst. So, und dann wussten die, okay, da war jetzt ein schwerer Unfall, tralitralö, und dann haben die am nächsten Tag sofort ihr Team hingeschickt. Also dieser Vorsprung, und dafür haben die mich bezahlt. Und es war für mich, ich musste das machen, weil ich habe damals in so einer Wohnung gewohnt, kleiner Kielort, jetzt kann ich sagen, und habe dann teilweise nicht die Miete zahlen können. Und es war richtig scheiße. Und deshalb habe ich das so gemacht. Aber ich habe festgestellt, dass diese Mediengrütze ist nicht so mein Ding. Und dann habe ich damit auch aufgehört, weil ich hatte eingangs gesagt, ich kann nur tauchen und Immobilien.
Wunderbar.
Also back to the roots, ich mache nur Immobilien.
Naja, ich habe für mich festgestellt, diese Medien sind es nicht. Vielleicht kann ich es ja anders machen, auf meine Art. Und darum bin ich dann nach den Ausflügen mit dem Pferdehof und dem Bücherschreiben eben wieder am Mikrofon gelandet. Aber ja, nicht im Öffentlich-Rechtlichen und auch nicht bei diesen anderen, die da noch so mit ProSieben und hast du nicht gesehen, wie die alle heißen.
Du, ich muss jetzt nochmal fragen, hier steht was, was ich nicht verstehe. Daniel und Sam haben sich über die Arbeit kennengelernt, sie hat ihn interviewt.
Ja, genau.
Was muss ich damit anfangen?
Hat Sabi recherchiert.
Ja, Sabi hat gesagt, ey, hier, guck mal schnell und so überhaupt.
Der Mann, mit dem ich jetzt zusammen arbeite und auch lebe, den habe ich halt über die Arbeit kennengelernt. Also ich habe mich von dem Pferdehofmann verabschiedet. Hat einfach nicht mehr gepasst, sagen wir es mal so.
Okay.
Und ich war... Für die C-Zeit hatte ich dir ja gesagt, einfach nur auf dem Trip, ich will jetzt irgendwie Journalismus machen, ich will da richtig hingucken und ich will das auch publizieren. Und ich gucke mir alle möglichen Menschen an, die auch rumwühlen und recherchieren und spreche mit denen und publiziere das dann. Naja, und dann habe ich den Daniel da interviewt und kurze Zeit später saßen wir dann in einem Boot und haben die Arbeit zusammen weitergemacht.
Durch das Thema kennen, verstehe ich. Ich sage auch immer allen, ich bin seit 27 Jahren verheiratet mit 3 verschiedenen Frauen. Ich bin ja jetzt das 3. Mal verheiratet und ich kenne das.
Ja.
Darum, alles in Ordnung. Jetzt bin ich allerdings angekommen, weil ich heirate immer aus Liebe und immer ohne Ehevertrag. Und ich bin sehr happy jetzt, so wie es ist. Und so soll es bitte auch bleiben.
Ey, alles Beste für dich. Ich habe das ja auch verfolgt. Du bist ja ein bisschen, ich sag mal, unter Beschuss bei diesem Instagram. Hast du da irgendwie von dieser komischen Datenklau-Geschichte und so publiziert, ne?
Und fürchterlich, geht gerade wieder richtig doll ab. Jetzt hatte ich ein bisschen Pause. Und es ist eine Katastrophe gerade. Also was heißt, also ich kann eigentlich nur drüber lachen. Da ist jemand, der gibt sich wirklich als Gregor Gepard aus. Mhm. Und
du kriegst den nicht weg, ja? Also du kannst den sozusagen nicht wegexen, dass er deine Identität eingenommen hat.
Ich war hier bei der Polizei, ich wohne ja in Österreich, habe das auch angezeigt als Identitätsklau. Also der schickt sogar einen Ausweis von mir, wo alles nicht stimmt. Also da stimmt nicht mal das Geburtsdatum. Und die können da nichts machen.
Ja, ja, da ist eine richtig große Lücke in dieser Cyberkriminalität. Mir sind auch Daten geklaut worden. Es gibt von mir auch 3 Ichs. Also ich kenne das Spiel darum. Nicht schön, aber umso schöner, dass du angekommen bist mit der richtigen Frau und nicht mit der, die da immer irgendwie rumschreibt.
Na, die schreibt halt die ganze Zeit, die hat dem wohl irgendwie bis zu $23.000 oder so überwiesen und jetzt will sie halt die Kohle wieder haben. Und wenn ich mir diese ganze Korrespondenz, die sie einem da ja auch immer schickt und meiner Frau schickt und auch meinem halben Netzwerk schickt, was da drin steht, dann denke ich mir immer, also jeder Vollidiot weiß, dass ich das nicht bin, sondern dass das irgendeiner sein muss, der in irgendeinem klitzekleinen Callcenter hockt und da irgendeinen Scheiß schreibt. Aber ich glaube, es wird sowieso eh noch immer schlimmer. Also so viel Mails, wie man am Tag bekommt, wo irgendwelche hier Amazon, verifizieren Sie sich wieder oder Ihr Online-Banking oder es wird immer schlimmer und es ist halt auch so einfach. Du kannst hinter einem Computer richtig viel Geld verdienen.
Ja.
Wenn du Bock drauf hast, jemanden über den Leisten zu ziehen.
Ja. Machen wir nicht, wollen wir nicht.
Machen wir nicht, wollen wir nicht. Wir haben über Immobilien gesprochen, wir haben über Adoption gesprochen, wir haben über Pferdemädchen gesprochen. Mhm. Wir müssen jetzt übrigens auch noch mal über Musik sprechen. Du hast sogar ein Lied rausgebracht. Wie bist du nur dazu gekommen?
Ach, du hast auch echt alte Kamellen ausgegraben, ne? Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich mal einen Song mindestens publiziert haben möchte und dass ich ein Musikvideo machen will. Das war irgendwie so ein Mädchentraum, ja, oder so ein Jugendtraum. Ich habe ja auch eine Schauspielschule besucht, das war ja dann parallel zu dem Model-Zeitfenster, wo wir uns begegnet sind, hatten. Und dann habe ich gedacht, ach, so einen Song mal machen ist doch super. Ja, das habe ich gemacht, habe ich auch bei der Plattenfirma, Namen sage ich jetzt wieder nicht, ne, rausgebracht.
Ach, hau Werbung raus,
also,
du.
Ja, bei Edel. Davon. Also es war damals bei Edel draußen.
Ja.
Und dann habe ich eben auch ein Musikvideo dazu gemacht. Meine Tochter war da ganz klein, habe dann irgendwie in das Video meine Tochter mit rein und ein paar Kids, weil da auch in der einen Version ein Kinderchor mit drin war. Ja, und dann hatte ich meinen Soll erfüllt, war happy damit und das war's dann auch. Ja, also.
Also du hast deine Bucketlist abgearbeitet. Du wolltest
ja, das
ein Lied
genau,
machen.
Es war so genau, du, es war so ein, ja, genau.
Buch schreiben, Baum pflanzen.
Genau,
ein
also
Pferd
Bücher sind irgendwie 7 geworden. Da überlege ich auch, das kann durchaus nochmal passieren. Aber jetzt will ich nochmal ein bisschen reifen, ne, und ein bisschen weiser werden, bevor ich da wieder irgendwas in die Welt gebe.
Also wir wollen jetzt auch nochmal oder ich möchte eine Fortsetzung von meinem Buch schreiben und ein Thema, will ich auch kurz mit dir drüber reden, und zwar über Netzwerke.
Mhm.
Wir wollen über Partnerschaften und Netzwerke schreiben. Und da ist mir aufgefallen, wir haben über Frauennetzwerke gesprochen und über Männernetzwerke und überhaupt um Partnerschaften, wie man oft eine Firma gründet und warum das oft auch nicht funktioniert. Mhm. Hast du da Erfahrung mit?
Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass der Weg der letzten Jahre in einem großen Netzwerk stattgefunden hat. Ich bin zwar als Alleinkämpferin erstmal los und dann hat sich das aber so ergeben. Wir sind so organisch zusammengewachsen. Dann haben wir hier mal ein Projekt Journalismus zusammen gemacht, da mal eine Medienproduktion und dann wurde es immer mehr und immer mehr und dann war es irgendwann so eine Art Kernteam. Also seit 2,5 Jahren sind wir in einem Team von ungefähr 5 bis 7 Leuten, also da geht mal einer, kommt mal einer, sind wir miteinander aktiv, ohne dass wir einen Vertrag miteinander haben. Wir verlassen uns auf das gegebene Wort. Wir stehen 1000% füreinander ein und dadurch, dass wir alle unsere Potenziale einbringen und jeder auch seine Position hat und weiß, ergibt sich dann nach außen noch wieder so ein Strang, wo man dann sozusagen zweite, dritte Reihe wieder hat, jeder sein Portfolio wieder mitbringt und das ein unheimliches, also ich kann, eigentlich kann ich behaupten, ich bin weltweit vernetzt, ja.
Aber das dadurch ist eigentlich eher dann so eher die Non-Profit-Geschichte, oder?
Ja, also grundsätzlich sind wir alle für die Menschen unterwegs und wollen was, aber das ist ja nicht so, dass dann nicht auch ein Job passieren darf oder dass dann Geschäft gemacht wird. Aber immer auf Augenhöhe und wertschätzend für alle. Also natürlich gibt es auch Geld, ja.
Nee, klar, also weil wir, also ich wollte ganz gern so ein bisschen darüber so reden, weißt du, wenn dir so, weil du weißt ja, ich habe ja dieses Coworking gemacht, ja, und ich habe das hier auch immer noch. Und dann kommen so oft Leute an, die sagen, hey, ja, wir haben uns jetzt zusammen selbstständig gemacht, wir haben eine GmbH gegründet und so. Und dann weiß man oft relativ schnell, die komisch, die können beide genau das Gleiche. Dann ist das immer wahnsinnig schwierig. Also ich sage immer allen, du, wenn ihr euch selbstständig macht, dann packt euch so zusammen, dass da unterschiedliche Sachen dabei sind und nicht alle das Gleiche können. Und dann ist mir auch noch oft aufgefallen, dass wenn ein Mann in irgendeine geile Position geschoben wird, ja, dann nimmt der gefühlt immer seine halben Kumpelbekannten da mit rein und sagt, ey, das ist eine coole Bude, pass auf, für dich und für dich und für dich. Und da habe ich festgestellt, dass Frauen das nicht so machen. Also Frauen nehmen ungern ihre Freundinnen mit. Ich weiß, ich pauschalisiere, du machst es vielleicht anders, aber wenn du mal so im Kopf durchgehst, es kommt eine Frau in eine coole Position, da wird es oft relativ einsam.
Ja, also ich würde sogar dir an der Stelle, ich sag mal, in der echten Welt würde ich dir sogar recht geben oder aus dem, so wie ich es aus der Vergangenheit kenne. Aber wie gesagt, ich habe mich halt vor ein paar Jahren für etwas anderes entschieden. Und hier in diesem Fall, gut, jetzt bin ich auch in unserem Netzwerk in einer relativ gehobenen Position, um das mal zu sagen, auch wenn wir so eine Non-Profit- oder Miteinander-Geschichte haben. Und ich bin so ein bisschen wie die Mama im Team und will immer, dass alle mitkommen und ob das Mädels sind oder Jungs, ich muss immer gucken, dass alle dabei sind und dass es allen gut geht und vielleicht bin ich da auch dann ein bisschen anders geartet. Oder das System, wie wir arbeiten, ist wirklich schon anders. Und wir reden hier nicht darüber, dass wir irgendwie Wollpullis stricken oder so. Wir machen schon echt krasse und coole Sachen. Also ein Partner sitzt in Dubai zum Beispiel, da bist du ja nun auch zugegen. Der kommt aus dem Finanzbereich, ist da auch sehr, sehr hoch angebunden. Ein anderer Partner hat schon seit ganz, ganz vielen Jahren eine Newsagentur, die ist seit 5 Jahren auf Platz 1. Das heißt, da ist ein Netzwerk von über 40.000 Redakteuren und ein Riesenverteiler und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt auch nicht so Kleinkrämerei oder so. Aber es ist eine andere Art des Zusammenseins. Eben nicht mit, wir gründen jetzt mal eine Firma, sondern es ist passiert, es ist gewachsen.
Womit würdest du sagen, wenn jemand dich fragt, weil wir haben jetzt ja über ganz viele Themen gesprochen, womit du dich beschäftigst, aber wenn man jetzt dich konkret fragt, womit verdienst du Geld, was ist dein Job, womit du deine Brötchen verdienst?
Ja, ich berate Firmen tatsächlich und in diesem Bereich auch miteinander zu netzwerken. Consulting ist auch so abgedroschen, ne? Aber ja, mit den Medien und Consulting verdiene ich mein Geld.
Okay. Warst du schon mal in Dubai? Weil du es gerade gesagt hast.
Da will ich immer nicht hin. Ich muss jetzt. Ich will wirklich nicht hin. Für mich ist das so, Dubai verschlingt alle. Immer wenn die Partner da drüben sind, dann ist so, ich habe das Gefühl, die sind dann alle abgetaucht, weg. Termine und dies und das und oh, ist richtig krass. Und dann so diese fantastische Welt, so will ich es mal nennen, ja. Das ist schon, ist was anderes, als wenn du, ja.
Also ich bin ja relativ viel in Dubai. Ich habe da ja auch eine Firma.
Ich weiß.
Und aber ich bin auch da wieder klassisch Immobilienfuzzi unterwegs und Dubai kostet einfach nur abartig Kraft und Energie.
Ja.
Also ich möchte ums Verrecken nicht in Dubai leben. Und ich bin am allerliebsten ganz hinten auf der Palme, wo du deine Ruhe hast, weil ich gehe, wie gesagt, um 10 Uhr schlafen. Mhm. Oder mein Kind, meine Kleine, ist totaler Wüstenfan und ihr Lieblingstier ist ein Kamel. Och. Also jetzt waren wir bei Kamel Oshi. Ich mache jetzt Werbung. Wer jemals Kamel reiten möchte, richtig cool, Kamel Oshi. Und das ist richtig cool. Also du kannst natürlich wirklich von bis. Es ist Disneyland für Erwachsene.
Genau.
Du hast einen super Service, du hast ein super Essen. Je älter ich werde, umso wichtiger ist mir auch das Thema Sicherheit.
Mhm.
Also da musst du dir wirklich nie Gedanken als Frau machen, irgendwo lang zu spazieren oder du kannst auch alles am Strand liegen lassen. Das muss man erst mal lernen.
Das habe ich auch gehört, so von wegen, der Rechner kann offen stehen bleiben, du gehst kurz einen Kaffee trinken und der steht danach noch dort, ja. Das finde ich schon ein Phänomen. In Deutschland gehst du als Frau ab 17 Uhr im besten Fall in Hamburg nicht mehr an der Alster spazieren, so weit ist es ja mittlerweile.
Nee, du, da gibt's eine Geschichte aus Dubai. Da ist ein Typ, der sitzt mit seinem Laptop bei Kentucky Fried Chicken. Ich mache wieder Werbung. Ja. Arbeitet dort die ganze Zeit rum, klappt es zusammen und legt es neben sich auf den Stuhl. Und dann geht er ins Büro zurück und 2 Stunden später, ah, Mist, mein Laptop. Dann geht er zurück, dann sitzt da. Ich sag jetzt irgendwas, eine pakistanische Familie, weil, also offensichtlich. Bumsvoll um diesen ganzen Tisch herum essen. Der Tisch, der Stuhl, wo sein Laptop drauf ist, war frei, weil da war ja sein Laptop drauf. Und dann ist er hingegangen, das Laptop genommen und ist wieder zurückgegangen.
Ja, gut, das kannst du hier nicht haben. Also nee, in Deutschland. Also in Österreich weiß ich nicht, wie es da mittlerweile ist. In Österreich habe ich auch mich einige Zeit aufgehalten. Aber
also ich kann ja sagen, ich wohne ja hier in Going. Ich wohne ja da hinterm Stangelwirt und das ist hier auch sicher, möchte ich wirklich sagen. Also hier ist auch die Welt in Anführungsstrichen okay. Also hier hast du auch weniger Angst, dass irgendwie was passiert, wenn du abends durch die Straßen läufst oder hier durch Dorf oder wie auch immer. Also mir gefällt das ganz gut. Ich bin auch ganz abgemeldet in Deutschland. Also ich wohne 100%ig hier. Ich habe zwar mein Büro in München und ich pendel ein bisschen.
Ja.
Aber bist du denn jetzt eigentlich oder hast du jetzt dann Bezug irgendwie zu Kitzbühel oder kommst du mal her? Kommt ihr mal her?
Naja, meine Tochter war jetzt tatsächlich ein paar Mal da, ist auch für September, glaube ich, will sie wieder hin, verabredet. Ja, ich war auch schon dort, aber nicht so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt regelmäßig in Kitzbühel. Nee.
Das klingt auch voll wichsermäßig, oder? Also, ich darf das auch immer nicht laut sagen, weil die Leute immer so, ah, du Gregor, du wohnst in Kitzbühel? Ich so, nee, ich wohne da in der Ecke, aber ich finde, Kitzbühel klingt immer so, du denkst sofort, Kitzbühel, Ray-Ban, Pelzmantel,
genau, dick, das habe ich gerade im Kopf.
Dicke Karre und aufgespritzte Lippen, das ist irgendwie so gefühlt Kitzbühel. Und damit habe ich wirklich überhaupt nichts zu tun und das ist so geile ist vor allen Dingen, die Leute rufen mich dann immer an, ja du, ich komme nach Kitzbühel und Hahn kam rennen und so, wo geht man da hin? Und ich so, ich kenne nix. Ja, genau, Gregor, coole Sau hier, du kennst nix. Und ich so, nee, ich war noch nirgends. Ich bin seit über 12 Jahren in dieser Region. Ich war noch nie beim Tomschi. Ich sag, mach jetzt Werbung, ja. Fünfwall, Jimmys, diese ganzen Dinger, ich kenne nix.
Ja, macht doch nichts.
Nee, und es ist so wie, weißt du, ich war ja früher da, wenn ich in Hamburg war, ich war ja damals noch so ab und zu in diesem Wollenberg.
Das war auch die Schicken, ne?
Das waren die Schicken, ja. Aber das war irgendwie damals irgendwie lustig, aber sonst, ich kenne auch sonst nichts. Also außer einer guten bisschen Reeperbahn, so ein bisschen so.
Reeperbahn mussten wir ja mitmachen. Ja, ich war ja überall unterwegs, ne, zu diesen Zeiten. Ich war jung und wild und musste das alles irgendwie mitnehmen. Jace gab's doch damals noch, dann Wollenberg und was nicht alle für rote Teppiche da ausgerollt wurden und natürlich gerne immer mit auf jeder Liste. Und dann habe ich halt irgendwann so die Reißleine gezogen, als dann das Thema Kinder kam und zurück aufs Land und ganz gemütlich und die Pferde wieder und ja, einmal besinnen. Ja, und da ist es auch bei geblieben. Mich kriegst du heute nicht mehr in die Großstadt für, also klar, mal einmal hin, weil ist ein Meeting da oder sowas, eine Übernachtung, aber möglichst nicht mehr. Danke. Habe fertig. Nee. Bin zu alt dafür.
Ich war so Alberseck und sowas fand ich ganz cool und so Purgatory oder so hießen die Dinger. Das waren alles so, weißt du, so Astra aus der Flasche. Das fand ich so irgendwie dann eher okay. Wobei ich muss gerade sagen, ich war gerade in München bei TKKG.
Ja, habe ich gesehen in irgendeiner Story oder so hattest du es. Ich verfolge das ja, was du postest.
Gott sei Dank, voll cool. Ein Freund von mir, Sascha Dreger, mit dem hatte ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Der wohnt auch in Hamburg. Der ist da praktisch der super Typ von TKKG. Und die haben mich eingeladen, dann war ich da. Und danach hat der Kumpel zu mir gesagt, hey komm Gregor, wir gehen jetzt hier ins Glockenbachviertel in München noch einen Burger essen. Und da waren wir in so einem richtig schrägen Laden. Das war so laut und auch so irgendwie so ein ehrliches Bier und ein Burger, aber das fand ich dann schon wieder gut.
Geerdet.
Also ich mag gern so ehrliche Läden, weißt du?
Ja, kann ich absolut mitgehen. Muss nicht schickimicki und sonst was sein.
Und ich muss immer schnell sein, weil ich habe um 9:30 Zähne geputzt. Weißt du, ich bin um 10 im Körbchen.
Okay. Hast deine Uhr eingestellt, ja?
Du, es ist fürchterlich. Es ist wirklich fürchterlich. Auch wenn uns die Leute zum Essen einladen, das ist immer so scheiße, weil wir fragen dann immer, ob wir schon um 18 Uhr essen können.
Das kenne ich. Ich mache hier zu Hause sogar 17:30 Uhr, wird angepeilt, damit es dann um 18 Uhr wirklich auch verzehrfertig ist.
Aber ich finde es super.
Es ist gesünder, ganz ehrlich. Ich mache ja auch Intervallfasten. Ich esse ja dann nichts mehr bis nächsten Mittag. Jetzt habe ich zu unserer Aufzeichnung auch noch nicht gefrühstückt. Viel Wasser, Tees und so. Sport morgens, das erste nach dem Aufstehen ist erstmal ein paar Kilometer laufen. Also
jetzt
irgendwie hat sich
jetzt
alles verändert.
Aber schlechte Laune. Ich bin
es ist super. Du hast doch auch gesagt, du trinkst keinen Alkohol mehr. Mach ich auch seit 4 Jahren nicht mehr oder 5 mittlerweile. Kein Schluck mehr.
Sagen wir so, ich habe mir in 14 Tagen Dubai mit meiner Frau einen Aperol Spritz geteilt.
Das zählt als nichts. Das ist ja in jedem Medikament heute drin, ne?
Was ist da?
In jedem Medikament, wenn du ein paar Tropfen nimmst, hast du ja schon so viel Alkohol drin.
Ja, also ich mag schon, was ich gern mal so mache, weißt du, wenn man sich jetzt so trifft oder so, mal ein Glas Rotwein.
Ja.
Aber wirklich so, dass du so wie früher, weißt du, Flasche Wodka und Red Bull reingeballert bis zum Abwinken. und auch so, ja, man hört irgendwann auf. Also auch so rauchen und sowas. Also habe ich nicht viel gemacht, aber so ein bisschen so. Aber nee.
Nee,
ich muss jetzt erstmal anfangen. Ich habe gerade echt wieder Kampfgewicht. Ich mache jetzt ab Montag so eine Detox-Grütze da irgendwie.
Guck dir Intervallfasten an, ist echt gut.
Habe ich auch schon mal versucht. Ich funktioniere immer am allerbesten, wenn da irgendjemand ist, der mir was hinstellt und sagt, das isst du jetzt, Gregor. Du nimmst jetzt diese Tablette und du isst das und dann trinkst du dieses Glas Wasser.
Und dann klappt das auch, Gregor.
Dann klappt das. Wenn ich selber machen muss, dann kommt aus Versehen mir noch ein Käsebrot dazwischen.
Herrlich, auch sympathisch. Ja.
So, pass auf, wir haben jetzt noch fast das Wichtigste.
Oh.
Wir haben noch eine Playlist von dem Real Hope Talk.
Ja.
Und zwar eine Musik-Playlist.
Mhm.
Und da setzen wir immer ganz gern von unseren Gästen den beliebtesten Song, ein Evergreen, drauf. Was ist dein Lied, was du mir da reinsetzen möchtest?
Also ich hätte dir heute mal Norah Jones mitgebracht, Sunrise. Sunrise.
Ja, das kriege ich, das kenne ich.
So, genau, einfach weil es auch so, es hat so eine Mischung aus chillig und irgendwie ist es so, ja, es macht irgendwie weich ums Herz. Also das wäre das, was ich dir gerne reinreichen würde.
Finde ich gut. Ich höre grundsätzlich nur softe Musik.
Ach.
Zum Leidwesen meines gesamten Umfelds. Ich habe so ein Sonos-Soundsystem zu Hause und da läuft immer 80er Jahre Love-Songs.
Oh, geil, super. So sieht meine Playlist aus bei Spotify.
Und die einzige, die das so krass abfeiert, ist unsere Renate, die jeden Morgen zu uns kommt und die sagt einfach, Gregor, Weltklasse. Meine Tochter, geht so, meine Frau geht auch so. Also Love-Songs geht immer.
Ja, dann nimmst du es mit rein, die Norah Jones.
Die Norah Jones kommt jetzt aber sowas von rein und ich freue mich, dass wir miteinander gequatscht haben.
Das gebe ich
wir
gerne
haben
zurück.
Alles angerissen. Wir könnten wahrscheinlich, wir müssen mal zusammen nach Dubai fahren. Ich bin wieder da vom 29.03. bis 5.04. bin ich in Dubai.
Wir werden sehen, ob die es schaffen, mich darüber zu ziehen. Ich sag ja, ich wehre mich mit Händen und Füßen. Hab jetzt noch ein paar andere Länder, die ich mir auch angucke und da auch arbeiten werde. Aber wer weiß, wir sind ja vernetzt. Es geht ja nichts verloren und auf Instagram verfolge ich dich einfach weiter.
Bitte, please.
Okay.
Hast du noch Facebook oder hast du es nicht mehr?
Ich habe es weggemacht zur C-Zeit, weil ich dann durch meine Meinung und das ja mit Trump und so, das war ja schon einmal in der Wahlperiode, sehr abgestraft wurde. Dann habe ich gedacht, ihr könnt mich alle mal. Und jetzt habe ich mir wieder einen Account angelegt. Ich habe nur zwei Freunde, meinen Anwalt und meine Tochter.
Das kann reichen.
Manchmal reicht's. Der Anwalt würde reichen manchmal. Gut.
Sehr gut. Also, fühl dich gedrückt, geküsst und umarmt. Schön, dass wir miteinander gequatscht haben. Und ich hoffe, wir horchen jetzt ein bisschen häufiger was voneinander.
Ja, ich gebe es zurück und schöne Grüße an die Beste zu Hause, ja?
Auf jeden Fall. Ciao,
gut, ciao.